Der Christopher Street Day ist ja nicht nur eine große Feier in Berlins Mitte. Der CSD ist ja vor allem auch eine Demonstration. Tausende Menschen demonstrierten für queere Rechte, aber eben auch für eine offene und tolerante Gesellschaft am Samstagabend. Aber dann kam der Horror in Form eines Anschlags. Eine Frau starb und 29 Menschen wurden verletzt. Der Täter, mutmaßlich Abdul B., wurde gestern Abend in einer Kleingartenanlage in Spandau erschossen. Wer aber war Abdul B.? Wir wissen, dass er 21 Jahre alt war, in Berlin geboren wurde, deutscher Staatsbürger war und 2025 versucht hatte, sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Abdul B. stand aber auch mit dem Berliner Gewaltpräventionsprojekt Violence Prevention Network im Kontakt. Der Verein soll gewaltbereite Islamisten deradikalisieren. Und ich kann jetzt mit Thomas Mücke vom Violence Prevention Network darüber sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Juni und Juli hatte Abdul B. ja schon zwei Vorgespräche für das Deradikalisierungsprogramm beim Violence Prevention Network. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Was war das für ein junger Mann?
Sehr zurückhaltend, sehr freundlich, aber auch sehr angepasst in seinen Antworten, sodass er nicht durchschaubar gewesen war und bestimmte Themenbereiche wie seine Ideologie er sich gar nicht großartig darauf eingelassen hatte, sodass wir schon nochmal Zweifel hatten, ob er für das Deradikalisierungsprogramm geeignet ist.
Also er hat nicht den Eindruck gemacht, dass er an Deradikalisierung interessiert ist?
Er hat es nicht offen sich dagegen ausgesprochen und das ist das Problem bei Weisungen, denn Weisungen einer gerichtlichen Auflage müssen ja erfüllt werden, aber wir erkennen natürlich schon, weil wir sehr professionell auch vorgehen, ob sich eine Person wirklich ernsthaft aus diesem Prozess einlässt und wir brauchen eine gewisse Bereitschaft und eine Bereitwilligkeit, eine Veränderungsmöglichkeit ins Auge zu fassen. Wenn wir das nicht erkennen, dann kommen wir nach der dritten Sitzung zu der Entscheidung, dass wir ihn dann nicht in das Programm aufnehmen können.
Wie wären denn jetzt die nächsten Schritte mit ihm gewesen? Soweit ich informiert bin, hätte diese Woche ein neuer Termin angestanden, oder?
Der entscheidende dritte Termin hätte heute stattgefunden. Und dann hätten wir ihm erstmal eine Rückmeldung gegeben, welchen Eindruck wir bei ihm haben ob er wirklich ernsthaft an seinem Radikalisierungsprozess arbeiten möchte. Das wäre heute das Thema gewesen, ja.
Was wäre passiert, wenn Sie zu dem Schluss gekommen wären, er ist nicht interessiert an Deradikalisierung? Was passiert dann?
Erstmal, sowas kommt selten vor. Wir haben eine geringe Quote, dass wir die Leute nicht nehmen. Die liegt bei ungefähr 2%. Aber in dem Moment würde dann die auftraggebende Seite, das wäre jetzt die Bewährungshilfe, informieren, dass wir ihnen nicht weitere Maßnahmen durchführen können.
Vielleicht können Sie uns nochmal mitnehmen. Wie genau läuft so eine Deradikalisierung ab bei Ihnen? Was machen Sie mit den Menschen?
Also erstmal müssen wir schauen, ob die Person bereit ist, sich in diesen doch sehr langwierigen Arbeitsprozess, es geht dann manchmal über 2-3 Jahre, bereit ist, sich darauf einzulassen. Und wir haben dabei erstmal natürlich die Zielsetzung, dass nicht andere Personen gefährdet werden. Deswegen gibt es bei Hochrisikopersonen auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei. Das ist ein System, was wir hier in Deutschland schon seit vielen Jahren eingeführt haben. Und dann thematisieren wir mit ihm, wie es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist. Also was ist in seinem Leben passiert, dass er sich einer extremistischen Gruppe für ihn attraktiv gewesen war und dass er selbst ein Verständnis dafür hat, dass es auch ein Ergebnis seiner Lebensereignisse ist. Und wir versuchen dann mit ihm natürlich auch immer ideologische Themen anzusprechen, nicht in der Form, dass wir sagen, wir haben hier die bessere Wahrheit, sondern dass er andere Sichtweisen erfährt und dass ein eigenständiges Denken wieder möglich ist. Und dann schauen wir uns an, in welchen Konfliktsituationen bewegt sich die Person, bearbeiten sie mit ihnen und wie sieht die soziale Integration aus, weil wir müssen dann versuchen, wieder eine Brücke in die Gesellschaft zu schaffen. Wir müssen uns aber sehr oft auch anschauen, wie sind die psychischen Auffälligkeiten der Person. Wir müssen uns auch anschauen, wie sind die Gewaltauffälligkeiten der Person. Und wir müssen uns anschauen, wie geht die Person eigentlich mit kritischen Ereignissen und Krisen um, indem sie nicht versucht, mit destruktiven Verhaltensweisen aus der Realität zu flüchten. Das ist ein sehr umfangreiches Programm. Es dauert sehr lange und das ist auch sehr arbeitsintensiv und auch eine sehr enge Arbeitsbeziehung.
Was sind denn vielleicht nochmal dann so die größten Herausforderungen für Sie in dieser Arbeit mit den Menschen?
Die größte Herausforderung ist die Kontaktaufnahme und das Vertrauen, gegenseitig Vertrauen zu entwickeln, weil das brauchen wir, ansonsten können wir den Prozess nicht durchführen. Und es ist natürlich nicht leicht, Personen, die sehr auffällig waren in der extremistischen Szene, sie wieder auch in die Gesellschaft zu integrieren, Arbeit, Ausbildungsmöglichkeiten zu finden. Also die soziale Integration ist eine besondere Herausforderung. Wir schauen uns ja die Personen an, wie sie sich auch über Jahre hinaus entwickeln. Wir haben 490 gefahrenrelevante Fälle im Bereich Islamismus zu bearbeiten. Da hatten wir einen Rückfall. Rückfall messen wir an straffälligen, gewalttätigen Verhalten oder wieder Zuordnung der extremistischen Szene.
Einer von 490.
Einer von 490, weil aber auch der Prozess sehr intensiv ist. Aber in der sozialen Integration, da brauchen wir längere Zeit. Das ist, da sind wir, da müssen wir uns sehr anstrengen. Deswegen ist es ja auch ein Bereich der sozialen Arbeit.
Abdul B. war ja den Behörden bekannt als Islamist, war zweimal schon vorstellig bei Ihnen geworden. Er wollte sich mal dem IS anschließen, zeigte, wie Sie es jetzt ja sagen, nicht ganz so viel Motivation, ehrlich am Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Was muss sich denn Ihrer Ansicht nach ändern oder was muss jetzt passieren, damit so jemand eben nicht dazu kommt, dann tatsächlich einen Anschlag zu verüben?
Ja, das Problem ist, wir haben hier mit einer Person zu tun, die am Ende seines Radikalisierungsprozesses stand und die mit terroristischen Organisationen in Verbindung war. Nun hatten wir hier keine Turboradikalisierung, von der oft gesprochen wird, sondern wir kriegen ja mit, dass es schon ein sehr langer Prozess von mehreren Jahren gewesen war. Und die Frage stellt sich natürlich und stellt sich auch uns, wenn er schon sehr jung und mit seinem 16. Lebensjahr deutlich aufgefallen ist, warum wird ja der Versuch, ihm ein Deradikalisierungsprogramm anzubieten, erst so spät erfolgt? Wäre das mit 16 Jahren passiert, hätte man wahrscheinlich Erfolgschancen gehabt.
Das sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network, dem Deradikalisierungsverein, mit dem auch der mutmaßliche Attentäter vom CSD in Kontakt stand. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.